Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir werden hier gleich mit einem Mann reden, der Paare reparieren kann, also Beziehungen reparieren kann, aber auch Regenschirme, Möbelstücke, ganze Häuser. Der Paartherapeut und leidenschaftliche Heimwerker Wolfgang Schmidbauer. Er hat ein Loblied aufs Reparieren geschrieben, über die Kunst der Reparatur und über das Buch. Da reden wir gleich drüber. Wenn sich jemand super auskennt mit dem Reparieren von Beziehungen, weiß der dann auch etwas über das Reparieren von Dingen? Bei Wolfgang Schmidbauer scheint das so zu sein. Das ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten. Das ist er durch seine wöchentliche Kolumne im Zeitmagazin, in der er die großen Fragen der Liebe beantwortet. Er ist das auch durch seine Bücher, Die heimliche Liebe zum Beispiel, über Ausrutscher und Seitensprünge. Und jetzt hat Wolfgang Schmidbauer ein Buch veröffentlicht über die Kunst der Reparatur. Da werden jetzt nicht Paare repariert, sondern zum Beispiel Regenschirme, aber vielleicht auch unser Verhältnis zu der Welt, in der wir leben. Seien Sie willkommen, Herr Schmidbauer.
Ja, danke für die Gelegenheit, was zu sagen. Ja. Hallo.
Fragen wir doch erstmal kritisch nach, wie es denn wirklich aussieht mit Ihren praktischen Reparaturkünsten. Welchen Gegenstand haben Sie denn zuletzt repariert?
Zuletzt habe ich, glaube ich, ein Fahrrad geflickt. Also ich bin kein besonders begabter Heimwerker. Also Heimwerker ist, denke ich, was anderes. Es ist sowas, dass ich halt durch sozusagen Zufall dazu gekommen bin, als fertiger Therapeut, nee, nicht als fertiger, als fertiger Psychologe und Autor in einem toskanischen Haus zu landen, das ziemlich verfallen war und das ich dann mit meiner Frau zusammen repariert habe. Das musste einfach sein. Und ich habe dann eben entdeckt, dass man halt einfach handwerklich was machen kann, wenn man sich darauf einlässt. Also sich sozusagen, wenn etwas kaputt ist, sich damit zu beschäftigen und sich zu überlegen, was ist denn da, was kann ich da machen.
Ein ganzes toskanisches Haus reparieren, das ist ja schon mal eine Leistung.
Ja, das sind dann so Sachen wie halt Mauern flicken, kaputte Türen, irgendwie Bretter draufnageln wieder, vor allem das Dach reparieren. Und das ist einfach selbstverständlich dort. Und wenn man mit den Nachbarn redet, dann erklären die auch, wie man das alles macht. Und so bin ich eben dann so ein handwerklich interessierter Mensch geworden. Das war ich eigentlich als Kind nicht, weil mein Bruder, der war der Geschickte, der konnte also
aber
Radios bauen.
Lassen Sie uns mal bei Ihnen bleiben, Herr Schmidbauer, denn das Interessante bei Ihnen ist ja, dass Sie eben offenbar diese Doppelbegabung haben, als Paartherapeut Beziehungen reparieren. Würden Sie denn sagen, eine Paarbeziehung zu reparieren und Ihr Haus in der Toskana zu reparieren oder überhaupt reparieren von Dingen, das hat etwas gemeinsam, diese beiden Strecken?
Ja, es hat vor allem, glaube ich, so die Geduld gemeinsam. Erstmal, also dass man halt, wenn was nicht funktioniert, dass man dann das nicht wegwirft. Und das ist natürlich ein Modell, das für beide Situationen gilt. Also wenn ich sozusagen verliebt bin und die Beziehung funktioniert wunderbar, dann ist alles gut. Und wenn sich dann herausstellt, dass wir doch verschiedene Interessen haben, dass also manches nicht so passt, dass mein Partner zum Beispiel mehr Freunde hat und öfter ausgehen will und ich hätte ihn gerne mehr bei mir und immer, oder diese anderen Differenzen, einer will mehr Sex, der andere hat nicht so viel Lust, dann kann ich natürlich, dann habe ich sozusagen die Wahl, mich für diese Störung zu interessieren und zu schauen, was kann ich konstruktiv machen, ohne dass sozusagen ich mich trenne von dem Menschen. Und das, denke ich, ist halt so was ganz Verwandtes, weil wir werden ja von der Konsumkultur eigentlich darauf trainiert und auch von der Art, wie die Dinge gemacht sind, das finde ich auch ganz wichtig, dass wir die Sachen wegwerfen und nicht reparieren, dass wir was Neues kaufen. Das ist sozusagen
Da würde ich gerne mal nachfragen. Ja? Haben Sie den Eindruck, dass die Konsumkultur in dem Sinne in uns auch eingreift über unser Verhältnis zu Dingen, dass wir eben Sachen, die kaputt sind, wegschmeißen, neu kaufen, dass das auch Auswirkungen hat auf unseren Blick auf unsere Partnerschaften, dass die Wegwerfmentalität da auch eingreift in unsere Beziehungsverhältnisse?
Ja, ich denke, es ist halt, der gemeinsame Nenner ist, glaube ich, etwas wie so ein Komfort- oder Verwöhnungsanspruch. Also, dass uns halt auch suggeriert wird, dass wir sozusagen ein Recht haben auf ein super bequemes Leben, in dem alle Störungen durch irgendwelche bequemen Dinge eliminiert werden, vorausgesetzt, wir haben genug Geld, um uns alle diese Sachen zu kaufen. Und ich denke, ganz oft ist eben auch in Beziehungen das Problem letztlich so ein Verwöhnungsanspruch. Also dass ich denke, ich will geliebt werden, ich will bewundert werden, aber ich denke doch gar nicht dran, jemanden, der nicht so toll ist wie ich, zu lieben und zu bewundern. Und dass halt praktisch dieser Austausch in Gefahr ist.
Jetzt könnten wir lange darüber reden, weil das natürlich ein hochinteressantes Thema ist, wie man dann trotzdem mit Differenzen, mit Fundamentalen umgeht. Aber ich würde gern bei Ihrem Buch bleiben, denn Ihr Buch, Ihr Essay, der läuft zu auf einen interessanten Begriff, nämlich den Begriff der Ökotherapie. Steht im letzten Kapitel Ihres Buches, auf dem Weg zur Ökotherapie heißt das. Können Sie uns mal einen knappen Eindruck davon geben, was meinen Sie damit mit Ökotherapie?
Also ich denke, dass halt die Psychotherapie schon immer einen Gesellschaftsbezug hatte und dass halt heute sich unser Bezug eigentlich von der Gesellschaft als solcher erweitert auf die ganze Umwelt. Also Marx hat ja gesagt, man muss praktisch den Menschen vor dem Profiten und dem Kapitalismus retten. Und ich denke, wir müssen die Natur und auch die Dinge vor einer Einstellung retten, in der eben gedankenlos verschwendet wird, in der halt wir nicht auf das Detail achten und versuchen, mit dem so umzugehen, dass es also für uns als Menschen und für unsere Umwelt, für unsere Nächsten günstig ist, sondern wir werden also dressiert sozusagen so nach diesem Ex- und Hop-Prinzip und das auf allen Ebenen dem zu begegnen, das denke ich, ist Ökotherapie.
Also darüber geklagt wird ja natürlich schon sehr lange, dass wir eben so eine Wegwerfmentalität haben, dass wir die Welt verkonsumieren, statt in ihr nachhaltig zu leben. Was ist denn jetzt der spezifisch psychologische Ansatz, den Sie auch verfolgen in Ihrem Buch bei diesem Thema?
Naja, ich bin nun Psychologe und sehe natürlich die Welt aus diesem Blickwinkel. Und ich denke, es geht vor allem um die Entwicklung einer Haltung. Also und letztlich auch nicht darum, dass man so den Menschen vorwirft, sie seien zu verschwenderisch oder seien zu verwöhnt, sondern dass man auch trennt, wo eben wir als Individuen was tun können und wo einfach unerlässlich sind, dass halt der Staat eingreift und dafür sorgt, dass halt nicht mehr zum Beispiel Dinge produziert werden, die halt, wenn ein winziges Teil kaputt geht, dann einfach als Ganze weggeschmissen werden müssen mit Umweltgefährdung und mit natürlich Energieverschwendung. Da muss einfach der Staat aufmerksamer werden. Das ist ein ganz wichtiger Teil meiner Gedanken, um eben das zu verhindern und auf diese Weise eben einen schonenderen Umgang mit Dingen und indirekt auch mit Menschen zu erreichen.
Man sieht ja bei Ihnen, dass Sie sich schon sehr lange mit diesem Thema auseinandersetzen. Sie haben schon vor bald 50 Jahren ein kritisches Sachbuch über die Konsumgesellschaft geschrieben. Homo Consumens heißt dieses Buch. Wenn Sie sich jetzt die Reaktion auf Ihr Buch damals angucken und so wie wir heute diskutieren, sind wir da vorangekommen auf so einem Weg zu einer ökotherapeutischen Gesellschaft?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Also als ich den Homo Consumens geschrieben habe, da stand in den Rezensionen, auch Jesus wäre mit dem Auto zum See Genezareth gefahren, wenn er eins gehabt hätte.
Und echt? Das, steht heute, das stand da?
Ja, stand in der Zeit. Ja. Hauk von Kuhnheim hat es geschrieben. Und das denke ich, das ist auch, heute ist es eigentlich in allen Leuten, die über die Umwelt nachdenken, ist eigentlich bekannt, dass ohne Verzicht nichts geht und dass wir halt lernen müssen, Verzicht als etwas Kreatives zu sehen. Und das ist das Schöne an der Reparatur, dass ich das reparierte Ding, das ist ja auch ein viel persönlicheres Ding. Das ist also, das hat so eine eigene Schönheit und da steckt dann meine eigene Kreativität drinnen. Und das, denke ich, ist einfach etwas, wo ich die Leute dazu inspirieren will.
Insofern ist die Kunst der Reparatur auch eine Lebenskunst und über die klärt uns Wolfgang Schmidbauer auf in seinem neuen Buch, dem Essay Die Kunst der Reparatur. Im Ökom Verlag ist das erschienen. Der Preis ist 20 Euro. Danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Schmidbauer.
Ich danke Ihnen, Herr Mayer.
Argentinien, das Land hat die Corona-Pandemie bisher ganz gut unter Kontrolle gehalten. Dort gab es eine sehr strenge Quarantäne in den letzten 2 Monaten. Erst seit letzter Woche dürfen wieder mehr Geschäfte öffnen, auch die Buchläden. Das freut alle, die Lesestoff brauchen. Und das ist auch ein dringend notwendiger Schub für die argentinische Buchwirtschaft, denn die steckt in großen Schwierigkeiten. Das liegt an Corona, aber die Lage war schon vorher sehr schwierig. Seit Jahren sinken da die Verkaufszahlen bei den Büchern, obwohl die Leselust in Argentinien immer noch sehr groß ist, aber die wirtschaftliche Lage des Landes, die ist eben auch sehr desolat. Trotz allem gilt Buenos Aires bis heute als Metropole mit den meisten Buchhandlungen weltweit, wenn man das an ihrer Einwohnerzahl misst. Victoria Eglau hat dort mit Buchhändlern und Verlegern gesprochen.
Recoleta, ein Mittelklasse-Stadtteil von Buenos Aires. Ein paar Menschen stehen Schlange vor einer Buchhandlung, der Libreria Norte. Hat sie wieder geöffnet? Fragt eine Frau, die dazukommt. Ja, aber es darf nur eine Person auf einmal rein, erklärt eine andere. Als ich an der Reihe bin, sprüht mir ein Mitarbeiter erst einmal Alkoholspray auf die Hände. Dann weist er mich darauf hin, dass ich nur 5 Minuten bleiben kann und fragt mich, was ich suche. In Corona-Zeiten ist alles anders in den Buchläden von Buenos Aires, in denen Leser und Leserinnen sonst stundenlang stöbern. Deborah Janover ist die Besitzerin der Libreria Norte, die vor mehr als 50 Jahren ihr Vater Hector gründete. Janover war nicht nur Buchhändler, sondern auch Dichter und empfing in der Libreria Norte Julio Cortázar und Gabriel García Márquez. Trotz dieser illustren Geschichte stand Deborah Janover im vergangenen Jahr kurz davor aufzugeben. 2015 hatte ich 10 Mitarbeiter. 2019 konnte ich nur noch 6 beschäftigen. Null Kulturpolitik, null Unterstützung für Verlage, null Interesse an Büchern. Wenn der neoliberale Präsident Mauricio Macri an der Macht geblieben wäre, hätte ich meine Buchhandlung wohl zugemacht. Dass Macri im Oktober abgewählt wurde, hing in erster Linie mit seiner misslungenen Wirtschaftspolitik zusammen. Die Rezession und die hohe Inflation hatten zur Folge, dass der Konsum nicht lebensnotwendiger Güter einbrach. Bücher seien besonders betroffen gewesen, erzählt Martin Gremmelsbacher, Präsident der Cámara Argentina del Libro, der argentinischen Buchkammer. Anfang 2020 gingen nur noch halb so viele Bücher über den Ladentisch wie 5 Jahre zuvor. Als wir dann dachten, es ginge wieder aufwärts, kam die Pandemie mit ihrer zerstörerischen Wirkung. Im letzten Monat haben wir fast gar nichts verkauft. Nur 5% des Umsatzes vom April 2019. Zwar durften die argentinischen Buchhandlungen während der Pflichtquarantäne mit Online-Verkäufen beginnen, für manche eine kleine Erleichterung. Doch die Absage der Buchmesse von Buenos Aires, einer Verkaufsmesse, und der Ausfall von Schulunterricht und Universitätsbetrieb haben der Branche das Geschäft, das zwischen März und Mai normalerweise gut läuft, gründlich ruiniert. Hinzu kommt, dass die Verlage wegen Covid-19 nicht mehr exportieren konnten. Auch anderswo in Lateinamerika mussten ja die Buchläden schließen. Wir verkaufen eindeutig viel weniger, höchstens 30% unseres sonstigen Umsatzes, schildert der Argentinier Pablo Braun die Folgen von Corona für seinen Verlag Eterna Cadencia. Für die Verleger sei die Situation schwierig, aber für einen Teil des Buchhandels könne sie existenzbedrohend werden, fürchtet Buchkammerpräsident Gremmelsbacher. Wir Verleger haben den Vorteil, Lagerbestände zu haben, die uns eine Zeit lang über Wasser halten. Aber viele Buchläden haben noch Schulden vom Vorjahr, als der Buchmarkt bereits in der Krise war, und verschulden sich jetzt noch mehr. Sie verkaufen wenig, aber die Kosten für Miete, Strom und Personal laufen weiter. Die Buchkammer hat Präsident Alberto Fernandez gebeten, der Branche mit Subventionen und staatlichen Buchkäufen unter die Arme zu greifen. Doch ist der argentinische Staat quasi pleite. Um die Corona-Krise zumindest etwas zu lindern, musste die Regierung anfangen, neues Geld zu drucken. Im April und Mai zahlte sie die Hälfte der Löhne von fast 2 Millionen Beschäftigten. Davon profitierten auch Verlage und Buchläden. Ich habe diese staatliche Hilfe erhalten und ich habe quasi aufgehört, Steuern zu zahlen. Auf diese Weise überleben wir zurzeit, sagt Deborah Janover, die Besitzerin der Libreria Norte. Die Steuern will sie nachzahlen, sobald sie dazu in der Lage ist. Rezession plus Corona, eine explosive Mischung. Doch die Argentinier haben Erfahrung darin, sich nach Krisen wieder hochzurappeln. Und Deborah Janover glaubt an das Buch und an die Leser. Das Buch wird in Argentinien nicht sterben. Es werden hier immer schönere Bücher gemacht, illustrierte Romane zum Beispiel. Nein, das Papierbuch wird nicht verschwinden.
Deborah Janover, Buchhändlerin in Buenos Aires, über ihren Glauben an das Buch trotz Corona, Krise und Wirtschaftsdesaster in Argentinien.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Der erste Roman des französischen Autors Victor Justin, der hat einen sehr flotten Werbespruch bekommen von Justins Kollegen Frédéric Becbédé. Der Spruch geht so: ein glühender Roman, an jeder Seite verbrennt man sich die Finger. Das sagt Becbédé dazu. Da der Roman jetzt Hitze heißt, ist das mit dem Glühen nicht ganz so originell. Unser Kollege André Hatting, der hat sich die Finger verbrannt, wenn es denn so sein sollte. Hallo Herr Hatting.
Guten Morgen.
In was für eine Hitze gerät man denn da mit diesem Buch? Wo kommt die her, die Hitze?
Die kommt vom Wetter. Also es ist durchaus wortwörtlich zu nehmen. Also Becbédé
so
nimmt
kompliziert
es
dann doch. Ja.
Ist es dann nicht, genau. Also wir sind im Hochsommer eines Campingplatzes irgendwo in Frankreich und der 17-jährige Leonard verbringt dort die letzten Tage seines Sommerurlaubs mit seinen Eltern und seinen beiden Geschwistern. Es ist drückend heiß, eine Affenhitze sagt man dazu, glaube ich, in Deutschland. Und das, was er eben dort erlebt, ist Teil oder ist Thema dieser 153 Seiten.
Also heißer Campingplatz kennt man vielleicht, aber wie kommt denn da jetzt eine Romanhandlung in Gang? Passiert was Besonderes?
Das kann man wohl sagen. Also Justin haut gleich in die Vollen. Der erste Satz lautet: Oscar ist tot, weil ich ihm beim Sterben zugesehen habe, ohne mich zu rühren. Aha. Also, es geht gleich los mit einer Leiche. Das Setting ist folgendermaßen: Leonard schlendert zufällig an einem Spielplatz auf diesem Campingplatz vorbei und sieht dort diesen Oscar, mit dem er eigentlich wenig zu tun hat. Leo ist sowieso eher der Außenseiter dort und er sieht, wie der Junge sich versucht zu erdrosseln. Es ist also ein Selbstmord und zwar an den Strängen einer Schaukel. Er greift nicht ein, er sieht ihn, er hat sogar Blickkontakt, aber er greift nicht ein. Nein, schlimmer noch, er vergräbt dann anschließend diese Leiche am Strand. Das sind die ersten beiden Seiten des Romans, darum geht es. Und die folgenden Seiten beschreibt Justin nun, wie der junge Leo, 17 Jahre alt, der in seinem Leben nie etwas Böses getan hat, immer brav war, so beschreibt er sich selbst, wie der jetzt mit dieser unglaublichen Schuld umgehen muss. Er ist sowieso Außenseiter, er interessiert sich für klassische Musik und weniger jetzt für das, was da ein großes Thema ist. Es geht, pardon, aber so schreibt es Justin, eigentlich immer nur ums Ficken auf diesem Campingplatz. Man muss also als Jugendlicher einmal, heißt es an der Stelle, gefickt haben, sonst ist dieser Urlaub umsonst. Also es gibt diesen sexuellen Leistungsdruck und hinzu kommt nun bei Leo noch das Problem, dass er da sich völlig falsch verhalten hat. Er kann sich das selber nicht erklären und in diesem Konflikt schwebt nun der Roman und ja, das ist eigentlich das Thema des ganzen Buches.
Und ist man jetzt den Roman hindurch im Kopf dieses Leo und kreist um seine Selbstvorwürfe, auch um die sehr unglaubliche, also warum er das getan hat, diese Leiche auch noch vergraben hat, bleibt man da immer ganz bei ihm?
Ja, es ist in der Ich-Perspektive geschrieben und deswegen sind wir eigentlich auch ganz bei ihm. Wir erfahren alles auf diesem Campingplatz aus seiner Perspektive, mit seinen Augen. Wir erfahren tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel über ihn selbst. Das ist einer der vielen Schwächen des Romans. Wir erfahren, das habe ich schon gesagt, dass er eben musisch interessiert ist. Er ist ein Außenseiter, ist ein wenig gehemmt. Dann wird noch eingeführt, ein Mädchen, Luz heißt sie. Sie ist nun ausgerechnet diejenige gewesen, die mit diesem Oscar, der sich in dieser Nacht selber erdrosselt hat, ja, sowas wie irgendwie eine Liebelei gehabt hat, wie eine Affäre gehabt hat. Also ihr kommt er auch näher und als dritten Protagonisten taucht dann noch Louis auf. Louis ist, ich weiß nicht, ob Sie noch diese Eis am Stiel-Serien kennen aus Israel aus den 80er Jahren. Also Louis ist so der dicke, dumme, plumpe, der Spaßvogel, der aber umso intensiver nach Sex giert mit Mädchen und, oh, was für eine originelle Wendung, sich aber dann im Laufe des Romans als ein verkappter Homosexueller herausstellt. Also er ist eigentlich schwul, versucht es aber nun durch so eine, ja, durch so ein besonders nach außen zeigen der Potenz oder des Vögelnwollens mit Mädchen zu überspielen.
Ja. Man hört jetzt schon deutlich heraus, dass Sie den Roman nicht so ganz gelungen finden. Ich mache mal noch einen Rettungsversuch. Ist er denn wenigstens glühend geschrieben, wie uns ja Herr Beckbede das versprochen hat mit seinem Werbespruch?
Herr Mayer, Gegenfrage. Wenn ich einen Satz lese wie die Sonne brannte wie eine riesige Glühbirne am Himmel.
Ist lustig.
Oder ich lese, ja gut, aber ich glaube unfreiwillig komisch. Ja, oder ich lese einen Satz wie ich lief rum wie ein hirnverbrannter Idiot, obwohl die Sonne am Morgen noch gar nicht so viel Kraft hat. Dann frage ich mich, mag ja sein, dass dieses Wortspiel verbrannt Sonne, dass das auf Französisch lustig ist, auf Deutsch finde ich es nicht lustig. Und wenn ich dann noch etwas lese wie die Jugendlichen, dachte ich, tun es heute immer früher. Und sagt Leo, das denkt ein 17-Jähriger und klingt dabei wie sein eigener Opa. Also dann stimmt hier gar nichts. Das geht überhaupt nicht. Die Bilder sind schwach. Diese Perspektive haut nicht hin, warum soll ein 17-Jähriger so altbacken darüber denken, wenn er vorher noch ein ganz anderes Vokabular benutzt hat. Ich finde auch, dass die Auflösung am Ende, oder was heißt die Auflösung, es ist sozusagen der Schluss, den verrate ich jetzt nicht, weil es jetzt gar nicht lohnt, auch der ist so banal, dass ich denke, ach, lieber Justin, vielleicht noch ein paar Jahre warten und dann was Tolles schreiben, aber das hat mich nun wirklich nicht vom Hocker gerissen.
Also ein Roman, der so richtig volle Kanne missraten ist.
Ja, mit einer Einschränkung. Ich kann mich nicht in die Leser eines Alters von 25, 26 hineinversetzen. Vielleicht finden die das gut. Das kann ich jetzt nicht leisten. Aber ich als 46-Jähriger würde sagen, ja, volle Kanne missraten.
Der 46-Jährige André Hatting über Victor Justins Roman Hitze, aus dem Französischen übersetzt von Sinan de Malafosse, im Kein und Aber Verlag erschienen. Mit 160 Seiten, 20 Euro ist der Preis. Besten Dank für diese Kritik. Viele finden die Gedichte von Friedrich Hölderlin und erst recht die von Paul Celan zu kompliziert, zu voraussetzungsvoll. Gerade für diese Zurückscheuenden versucht eine neue Hölderlin- und Celan-Ausstellung, ja, so einen Zugang zu schaffen. Das ist eine Ausstellung im Marbacher Literaturmuseum der Moderne. Da wird mit Beatboxing zum Beispiel gearbeitet, mit anderen Methoden, die man sonst nicht in Literaturmuseen findet. Interessanter Versuch im Doppel-Hölderlin-Celan-Jubiläumsjahr. Ab morgen ist der öffentlich zugänglich und Silke Arning war schon für uns dort.
Mit gelben.
Eine riesige Beatbox empfängt die Besucher. Wer an den verschiedenen Knöpfen zieht, bringt mal einen Vokal, mal einen Konsonanten aus Hölderlins berühmten Gedicht Hälfte des Lebens zum Klingen. Poesie als Lautereignis.
Das heißt tatsächlich, das Gedicht mit allen Sinnen abzufassen und eben auch zu zählen. Also wie viele Buchstaben stecken in einer Zeile? Wo gibt es ein Satzzeichen? Das ist das hier. Deinem Bub.
Silbe für Silbe arbeitet sich Heike Kfrereis, Leiterin der Marbacher Museen, mit der Beatbox durch Hölderlins Text. Dieser spielerische Auftakt der neuen Marbacher Ausstellung weist den Weg, sollen die Besucher Hölderlins Lyrik erst einmal ganz unvoreingenommen entdecken. So betont die Direktorin des Marbacher Literaturarchivs, Sandra Richter.
Wir sind von einem Besucher ausgegangen, einer Besucherin, die sich Hölderlin eben zunächst zögerlich nähert, weil dieser hohe Ton möglicherweise auch verschreckt oder irritiert und man Sorge hat, dass man es nicht versteht, nicht nachvollziehen kann. Und nähern uns dem Phänomen von den kleinsten Elementen aus. Wir untersuchen, wie Satzzeichen verwendet werden, wie Vokale, Konsonanten auftauchen, arbeiten uns von dort weiter zum Satzbau, arbeiten uns schließlich zur Odenstrophe vor und entdecken, wie Hölderlin nun tatsächlich dichtete.
Eine Entwicklung, die sich im zweiten Kapitel dieser Ausstellung aufblättert. Quer durch den Raum hängen auf einzelnen Wandtafeln die Gedichte Hölderlins in chronologischer Reihenfolge. Der 15-jährige Hölderlin schreibt feinsäuberlich auf kleine Papiere. Auch die späten Gedichte sind gut zu lesen, meistens auf einer einzelnen Seite verfasst. Dazwischen aber wird es unübersichtlich. Da wuchert ein Gedicht über mehrere Blätter hinweg und setzt sich erstaunlicherweise aus Fragmenten zusammen.
Und das Schöne ist, dass man sieht, dass Hölderlin nicht gleich ein Gedicht schreibt, also das Gedicht nicht als Ganzes im Kopf hat, sondern es wirklich von den Einzelelementen aus denkt, indem er zunächst mal die Rose hinschreibt, dann rechts die Schwäne, es wird in ein anderes Gedicht geschrieben. Dann kommen schon Formulierungen wie, wo nehme ich, wenn es Winter ist, die Blumen, dass ich grenze den himmlischen Winde, da kippt's wieder. Das finde ich natürlich einfach sehr schön, wie sich dieses Gedicht allmählich herausschiebt und wie Hölderlin tatsächlich von diesen Einzelelementen auch kommt, die er zusammen montiert. Jedes Gedicht hat so seine Art der Entstehungsnotation und eben auch der Wirkungsnotation.
Und diese Wirkung können die Besucher an verschiedenen Laborstationen selbst erkunden. Ein Computer zeichnet die Augenbewegungen des Lesers nach. Wandern sie quer über das Blatt oder folgen sie Wort für Wort dem Fluss des Gedichts? Die Wirkung Hölderlins auf nachfolgende Generationen verdeutlicht dann ein weiterer Ausstellungsraum. Die Spur führt vom ersten Hölderlin-Biografen Wilhelm Weiblinger zu Eduard Mörike, von Rainer Maria Rilke zu Hermann Hesse. Der Hölderlin-Leser schlechthin aber ist Paul Celan, meint Sandra Richter.
Celan ließ, als er sich umbrachte, eine Hölderlin-Biografie auf dem Schreibtisch offen liegen. Es ist sicher als Symbol zu sehen. Und in Celans Texten finden sich unendlich viele Hölderlin-Verweise. Diese Parallelität, die wollten wir zeigen und herausarbeiten, indem wir dann wiederum Celans eigene Sprache untersuchten.
Es ist eine Sprache, die Hölderlins Wörter zerlegt, reduziert, um sie jeglicher Eindeutigkeit zu entziehen. Und wie Fragmente erscheinen auch die Texte Celans, die sich plötzlich und ein wenig unmotiviert in der Dauerausstellung wiederfinden. Dazu in einer Vitrine die erwähnte Hölderlin-Biografie, aufgeschlagen wie vor 50 Jahren, und eine Postkarte aus der Marbacher Hölderlin-Ausstellung von 1970, die auch Celan besucht hatte. Museumsleiterin Heike Kfrereis.
Die Postkarte trifft in Paris quasi nach Celans Tod ein, das heißt, er liest sie auch nicht mehr. Das sind zwei sehr berührende Stücke, weil man sieht, dass tatsächlich auch bei Celan Hölderlin zum Lebensautor wurde in vielerlei Hinsicht.
Berührend, ja, aber leider verlieren sich gerade diese wertvollen Zeugen wie ein Appendix in der Weite der Dauerausstellung. Irritierend und einfach schade.
Hölderlin, Celan und die Sprachen der Poesie. Die neue Ausstellung im Marbacher Literaturmuseum der Moderne. Ab morgen ist sie zu sehen, mit Corona-bedingten Sicherheitsregeln natürlich.
Straßenkritik.
Ich bin Kim Fleischmann und lese aktuell Der vorletzte Samurai von Dennis Gastmann. Dabei handelt es sich um seine Hochzeitsreise durch Japan, die er mit seiner Frau macht. Und ich finde toll an diesem Buch, dass er einerseits das drittschönste Lichtermeer der Welt sieht und andererseits eine Schiebetür aufmacht und dabei in einer der besten Restaurants der Welt landet.
Also Kim Fleischmann liest in Lübeck Der vorletzte Samurai, ein japanisches Abenteuer von Dennis Gastmann. Bei Rowohlt ist das erschienen mit 250 Seiten für 20 Euro. Das Loch, so heißt der neue Roman der Autorin Simone Hirt. In einer Besprechung heißt es zu dem Buch, wer gerade freudig in der Familienplanung steckt, der oder die sollte das Buch vielleicht nicht lesen. Überzeugte Kinderlose werden sich aber in ihrer Entscheidung bestätigt fühlen. Durch das Buch hieß es da. Der Roman ist eine der Empfehlungen der Berliner Buchhändlerin Magda Birkmann von der Buchhandlung Ocelot. Ich grüße Sie, Frau Birkmann, hallo.
Hallo.
Würden Sie dann auch sagen, das Loch von Simone Hirt eher oder nur eine Empfehlung für überzeugte Kinderlose?
Das würde ich so nicht sehen. Also ich bin zwar tatsächlich selber überzeugte Kinderlose, aber gerade für mich hat das Buch eher dazu geführt, dass ich noch viel besser verstehe, unter was für Belastungen auch heutzutage vor allem berufstätige Mütter leiden. Und das hat bei mir eher dazu geführt, dass ich mehr Solidarität empfinde und auch da mich mehr für die politischen Maßnahmen, die da nötig sind, interessiere.
Dann schildern Sie doch mal bitte, wie diese Überzeugung jetzt entstanden ist. Was für eine Konstellation ist das denn in dem Buch?
Also das ist ein Roman, ein Briefroman. Die Protagonistin ist selber Schriftstellerin und frisch gebackene Mutter, die nach der Geburt ihres Sohnes in das titelgebende Loch gefallen ist, nämlich eine Schreibblockade, weil ihr durch diese Care-Arbeit für ihr Kind, für die sie eigentlich allein verantwortlich ist, weil ihr Mann fast nie zu Hause ist, die Zeit und die Kraft fehlen für ihre eigentliche literarische Tätigkeit. Und dann fängt sie aber an, Briefe zu verfassen an verschiedenste fiktive und reale AdressatInnen, wie zum Beispiel Jesus, den Buddha, den Kanzler, Madonna, Schneewittchen, Ulrike Meinhof und eben auch dieses besagte Loch selbst. Und da analysiert sie quasi in diesen Briefen abwechselnd wütend, sarkastisch, verzweifelt, aber auch optimistisch und unglaublich witzig diese Doppelbelastung, der berufstätige Mütter in unserer Gesellschaft ausgesetzt sind.
Und dass das Buch Wirkung auf Sie gehabt hat, haben Sie ja schon am Anfang gesagt. Ein weiteres Buch, das Sie vorstellen wollen, empfehlen wollen, das hat sozusagen auch zu tun mit diesem Thema Konsequenzen von Beziehungen, wenn man es jetzt mal so nennen möchte. Das ist ein Buch, das wir auch schon vorgestellt haben hier im Deutschlandfunk Kultur in dieser Woche. Schläge heißt das, ein Porträt der Autorin als junge Ehefrau. Es gehört auch zum Titel von einer Autorin namens Mina Kandasamy. Was hat Sie denn an diesem Buch überzeugt?
Also das ist ein Buch, was autobiografisch inspiriert ist, aber explizit keine Autobiografie ist, da legt die Autorin auch großen Wert drauf, auf diese Unterscheidung. Es ist eine literarische Verarbeitung von einer Gewalterfahrung, wie sie zahlreiche Frauen nicht nur in Indien, wo die Autorin herkommt, sondern auf der ganzen Welt erleiden mussten und müssen. Und die Protagonistin ist selbst eine junge Schriftstellerin und Feministin, die eine sehr überstürzte Ehe mit einem älteren Universitätsdozenten eingeht, dann mit ihrem Mann in eine Gegend von Indien zieht, wo sie selbst auch die Sprache nicht spricht und dann sehr schnell feststellen muss, dass dieser Mann sehr kontrollierend ist, erst Einfluss auf ihren Kontakt zur Außenwelt nimmt, indem er sie zum Beispiel zwingt, ihren Facebook-Account zu löschen und so weiter. Und die Situation eskaliert dann aber ziemlich schnell zu körperlicher Gewalt. Ich war wahnsinnig beeindruckt davon, wie die Autorin und dann eben auch diese fiktive Protagonistin ihre eigene Sprache und ihr eigenes Schreiben quasi als Werkzeug oder Waffe nutzen, um sich ihre eigene Identität zu bewahren und gegen diese völlige Vereinnahmung durch den gewalttätigen Ehemann zu verteidigen und sich ihre eigene Geschichte zurückzuerobern.
Das ist das Buch Schläge, ein Porträt der Autorin als junge Ehefrau von Mina Kandasamy. Und ihre dritte Empfehlung, die heißt Du, Alice, eine Anrufung von Simone Scharbart. Welche Alice wird denn da angerufen?
Da wird angerufen Alice James, eine frühe amerikanische Feministin, die hierzulande leider kaum bekannt ist, obwohl sie aus einer sehr bekannten amerikanischen intellektuellen Familie stammt. Sie war nämlich die Schwester von dem Philosophen und Psychologen William James und von dem bekannten Schriftsteller Henry James. Im Gegensatz zu ihren Brüdern sind ihr aber als Frau fast alle Möglichkeiten von einer höheren Bildung verschlossen geblieben. Und sie hat auch Zeit ihres Lebens an verschiedenen psychischen und physischen Erkrankungen gelitten. Es wurde dann sehr schnell die damals verbreitete Diagnose der Hysterie gestellt, deren Behandlungsmethode eine strenge Bettruhe war. Das heißt, sie hat von der Welt nicht viel gesehen, hat es aber trotzdem geschafft, sich die Welt anderweitig zu erschließen durch Lektüre, durch zahlreiche Brieffreundschaften oder auch durch die Teilnahme an der sogenannten Silent University, eine Art Fernstudium von und für Frauen. Und das Buch ist so besonders, weil Simone Scharbart den verschiedenen Stationen in dem Leben von Alice James nachspürt und dabei aber die Person Alice James direkt anspricht. Also das ganze Buch über in der zweiten Person und sie
wie schon im Titel, ja, du Alice.
Genau. Mhm. Sie macht sie also zu einer gleichberechtigten Gesprächspartnerin, anstatt sich über sie zu erheben, wie es zum Beispiel der Vater und die Brüder von Alice James ihr Leben lang getan haben.
Du, Alice, eine Anrufung, so heißt dieses Buch von Simone Scharbart. Und davor haben wir gesprochen über Schläge, ein Porträt der Autorin als junge Ehefrau von Mina Kandasamy und am Anfang über das Loch von Simone Hirt. Magda Birkmann, die Berliner Buchhändlerin, mit ihren Empfehlungen, Buchhändlerin von der Buchhandlung Ocelot. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank.